Unser diesjähriges Jahresmotto lautet: Aus der Fülle Gottes leben in eine Kultur der Königskindschaft hineinwachsen. Gott hat den Menschen mit einer ungeheuren Würde geschaffen. Er ist wenig geringer als Gott, haben wir letzten Sonntag gehört. Der Mensch wenig geringer als Gott. Als Gottes Gegenüber hat er uns geschaffen, als seine Partner, als seine Liebe. Wir, die große Liebe Gottes. Das ist der höchste Sinn unseres Lebens, uns von ihm lieben zu lassen und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit unserer ganzen Kraft, mit allem, was wir sind und haben. Wir sind berufen, die Erde zu bewahren und zu bauen, uns zu vermehren und zu herrschen über die Tiere, ihnen Namen zu geben. Er hat uns wunderbar gemacht. Diese Sätze lohnen sich zu meditieren. Es lohnt sich, sich hineinzubeten, diese Würde, die Gott uns geschenkt hat. Man findet all das, was ich gerade gesagt habe, in 1. Mose 1, 27 und in Psalm 8 und Psalm 139. Lohnt sich alles zu meditieren. Aber wenn wir in unsere Welt schauen, dann ist vieles nicht so. Die wenigsten wissen, dass sie gegenüber Gottes sind. Die wenigsten Menschen können sich vor den Spiegel stellen und sagen: Danke Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Viele wissen nichts von dieser Liebe Gottes. Viele leben nicht in dieser Partnerschaft zu Gott. Viele Menschen sind unterdrückt und geknechtet. Vielen Menschen wurde und wird die Würde genommen jeden Tag. Nur die wenigsten Menschen leben in Beziehung zu Gott und wissen von dieser Liebe und erwidern sie. Oftmals bewahren wir die Erde nicht, sondern beuten sie eher aus. Oft gehen wir nicht gut mit uns selbst um, mit den anderen, mit der Natur, mit den Tieren. Es ist nicht so, wie Gott es geschaffen und gewollt hat. Und so ist es auch in der Bibel nur am Anfang wirklich gut. Gleich im nächsten Kapitel lesen wir von dem sogenannten Sündenfall, von der Geschichte von Adam und Eva und dem Baum. Danach geht alles den Bach runter, Mord und Totschlag nehmen seinen Anfang, die Unterdrückung der Frau beginnt, Menschen werden versklavt, schlecht behandelt, alles, was wir heute in unserer Welt sehen und erleben, finden wir schon in der Bibel, direkt nach unserer Geschichte. Warum sind wir so geknechtet? Warum gehen wir so wenig würdevoll miteinander um, obwohl wir doch gut geschaffen sind? Wir finden die Antwort im 2. und 3. Kapitel der Bibel. Ich lese sie abschnittsweise. Gott der Herr nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Dann gebot Gott der Herr dem Menschen: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen, und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Worum geht es in dieser Geschichte? Was hat es mit diesem Baum auf sich, von dem hier die Rede ist? Will Gott den Menschen etwas vorenthalten? Will er uns gängeln mit diesem Verbot? Der Baum in diesem Garten markiert eine Grenze. Gott setzt den Menschen in einen Garten und setzt ihm eine Grenze. Hier wird die Würde des Menschen deutlich, denn der Mensch kann unterscheiden zwischen sollen und können. Und das ist ein Teil unserer Würde. Tiere können nur das, was sie sollen. Sie sind instinktgesteuert. Wir können unterscheiden. Wir können uns entscheiden. Hätten wir keine Grenze gesetzt bekommen, könnten wir uns nicht entscheiden. Aber durch eine Grenze wird unsere Entscheidungsgabe erprobt und gestärkt. Und durch diese Grenze und die Entscheidungsmöglichkeit bekommen wir Würde. Der Baum im Garten markiert die Grenze, durch die Gott uns seine Würde spüren lässt. Er fragt uns durch diese Grenze: Willst du in dem Raum leben, den ich dir zugedacht habe? Willst du mich als deinen Schöpfer akzeptieren oder nicht? Willst du mir vertrauen, dass ich es gut mit dir meine? Du bist frei, es so oder so zu tun. Du kannst dich entscheiden. Du bist ein Mensch und kein Tier. Du bist frei. Du kannst unterscheiden zwischen wollen und können. Sollen und können. Und dann kommt der Test. Die Schlange, ein schillerndes Wesen. Und wir lesen von einer klassischen Versuchung. Wer ist die Schlange? Drei mögliche Deutungen. Die Schlange, Satan. Die Schlange, ich selbst und meine innere Stimme, die Schlange, ein Geschöpf Gottes. Die biblische Antwort ist schlicht: Die Schlange ist ein Geschöpf Gottes. Gott hat sie gemacht. Man könnte aber auch sagen, Satan spricht durch sie und Satan spricht auch wiederum durch uns selbst, oft zu uns, durch unsere innere Stimme. Und nun legt sie los. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum im Garten essen? Habt ihr den feinen Unterschied gemerkt? Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen im Garten essen, nur von dem einen nicht. Die Schlange verdreht es. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen? Sie verwickelte Eva in eine Diskussion, in eine theologische Diskussion. So kann Eva sie informieren und fromm mit ihr diskutieren. Aber sie verdreht es und nimmt so einen kleinen Unterton, legt sie da rein. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen? Was lasst ihr mit euch machen? Der will euch klein halten? Das heißt, mit dieser Frage sät sie Misstrauen gegenüber Gottes Güte und verdreht die Rede Gottes ein bisschen und bringt Eva in die Position, Gott zu verteidigen. Etwas, was es bei uns auch immer mal wieder gibt. Meinst du denn wirklich, Gott meint es gut? Jetzt ist schon wieder so jemand sterbenskrank. Meinst du denn wirklich, dass es Gott gut meint? Die Schlange sät Misstrauen gegen Gottes Güte. Und dann sind wir versucht, Gott zu verteidigen. Die Schlange bringt Eva dazu, ein falsches Bild von Gott zu bekommen und Gott nicht mehr so ernst zu nehmen. Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf und ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Also, Gott will euch kurz halten. Nein, ihr werdet nicht sterben, das ist doch Quatsch. Gott will nicht, dass ihr Wissen bekommt und Wissen ist Macht. Er will euch das Wissen vorenthalten. Ja, Gott unterdrückt euch und hält euch klein. Willst du das gefallen lassen, Eva? Und es arbeitet in ihr. Und dann wirkt das Gift. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen. Lecker. Dass der Baum eine Augenweide war, Ästhetik, und dazu verlockte, klug zu werden, Wissen. Da nahm sie von seinen Früchten und aß. Und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Esslust, ästhetische Lust und geistige Lust. Sie ist neugierig und greift nach der Frucht. Sie entscheidet sich, die Grenze zu überschreiten. Sie entscheidet sich zum Misstrauen gegenüber Gott. Und sie setzt ihr Misstrauen in die Tat um. So hat sie auf die Frage der Schlange geantwortet, ob sie Gott denn wirklich so ernst nehmen will wie vorher und ob sie wirklich so auf seine Güte vertrauen will. Beides will sie jetzt nicht mehr. Sie kündigt Gott ihr Vertrauen, nicht durch ein lautes Nein, sondern durch eine kleine Geste. Dann gibt sie Adam von der Frucht und gibt die Verführung weiter. Ein Urmuster sündiger Verhaltensweisen, denn Sünde macht einsam. Sie bringt uns entweder dann in die Gesellschaft anderer Sünder oder wir versuchen, andere zu verführen und auf unsere Seite zu ziehen. So sieht Sünde aus. Misstrauen gegen Gott ist das Erste. Misstrauen gegen Gottes Güte, Hochmut und Rebellion und dann die Grenzüberschreitung. Autonom sein und autark, von niemandem abhängig sein, Schöpfer sein statt Geschöpf, selbst in der Mitte stehen, nicht abhängig sein. Rebellion statt Gehorsam, Skepsis statt Vertrauen. Statt Gottes Liebe zu glauben, göttlichen Egoismus anzunehmen. Was sind die Folgen der Sünde? Vielleicht merkt ihr, dass es nicht eine alte Geschichte ist, sondern tagtäglich sich ereignet, auch unter uns und überall auf der Welt. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Adam antwortete: Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau: Was hast du getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen. Als erstes merken sie, dass sie nackt sind. Sie schämen sich. Wieso auf einmal? Sie waren immer nackt. Sie hatten keine Kleidung. Und sie hatten kein Problem mit Scham. Sie hatten kein Problem mit Furcht vor Gott. Sie hatten nichts zu verstecken. Sie waren eins mit sich. Sie fühlten sich geborgen im Schutz Gottes. Und plötzlich fürchten sie sich vor Gott, verstecken sie sich und machen Feigenblätter. Und dann verschieben sie die Verantwortung für ihre Schuld auf den anderen. Der Mann auf die Frau auf die Schlange. Und die Schlange hat ja Gott gemacht. Also letztlich ist dann Gott schuld. Also meine Eltern sind schuld, dass ich so bin, wie ich bin. Die Gesellschaft ist schuld, dass meine Eltern so sind, wie ich bin. Und Gott hat ja die alle gemacht. Und wie kann er denn sowas zulassen? Also er hat den schwarzen Peter. Die Sünde hat noch weitere Folgen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er tritt dich am Kopf und du triffst sie an der Ferse. Zur Frau sprach er: Viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Zu Adam sprach er: Weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte, so ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes musst du essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden. Von ihm bist du ja genommen, denn Staub bist du, zum Staub musst du zurück. Die Sünde hat weitere Folgen, habe ich gesagt, hier ausgedruckt in Form von Fluchworten, die Gott selber ihnen mit auf den Weg gibt. Die Eheleute bekommen Beziehungsprobleme. Die Frau, so heißt es, wird Verlangen nach dem Mann haben, dieser aber wird über sie herrschen. Hier ist die Ursache für alle Unterdrückung der Frauen auf dieser Welt. So hat sich Gott das nicht vorgestellt, wie wir es überall sehen. Beginnen dann im Alten Testament, wo wir ganz klar eine patriarchale Gesellschaft sehen und wo Frauen nicht viel wert sind. Es gibt ein paar Einzelne, aber es gibt viele Frauen, die sind nicht viel wert. Die werden gekauft mit einem Brautpreis, die können sich nicht ihren Mann aussuchen. Sie dürfen dann, das wissen wir von Jesus, von der Geschichte und Zeit bei Jesus, die dürfen nicht vor Gericht aussagen und so weiter. Und wir sehen in vielen Kulturen dieser Welt, dass Frauen unterdrückt werden. Hier ist der Ursprung. Das, was dem Menschen Erfüllung geben soll und auch gibt, Kinder bekommen und Arbeit, wird mühsam und schmerzhaft. Alles Positive wird verdreht und bekommt einen negativen Beigeschmack, eine negative Seite. Es gibt nicht mehr das einfach nur Positive. Wenn wir weiterlesen, lesen wir in Kapitel 4 von Kain und Abel. Hier lesen wir von dieser Schwierigkeit in der Beziehung zwischen Brüdern. Auch diese Beziehung ist gestört. Es folgt dann später, weitere Kapitel später, ist alles in dieser sogenannten Urgeschichte, das sind die ersten 11 Kapitel der Bibel, die Geschichte von Babel. Die Menschen wollen sich einen Namen machen, sie akzeptieren ihr Geschöpfsein und ihre Abhängigkeit von Gott nicht mehr und wollen herrschen, aber in Unabhängigkeit von Gott. Wir haben ja den Auftrag bekommen, zu herrschen über die Welt, aber in der Verantwortung und in der Abhängigkeit von Gott, mit seiner Kraft und in Verantwortung vor ihm. Und wenn wir das tun, ist es gut. Und wo Menschen in Verantwortung vor Gott herrschen, ist es gut. Aber wir wollten es unabhängig von ihm tun. Und so überschreiten sie ihre Grenzen, sie wollen zum Himmel hoch und machen doch damit alles kaputt. Daraufhin begrenzt Gott ihr Leben und konfrontiert sie mit ihrer Vergänglichkeit. Von nun an sind wir sterblich. Die Menschen bekommen Angst vor Gott, die Gemeinschaft mit ihm verliert ihre Unmittelbarkeit. Sie leben von nun an außerhalb des Gartens. Sie haben ihre Würde verloren und ihre Identität. Sie haben ihren Auftrag pervertiert und alles Gute, was Gott dem Menschen anvertraut hatte, hat seine Leichtigkeit und seine Schönheit verloren. Und so finden wir uns wieder in Knechtschaft vielfältiger Art. Und genau das passiert immer wieder. Man kann sich streiten über die Historizität dieser Geschichte. Ich denke, es ist vielmehr ein Bild für das, was alltäglich passiert. Ein Bild für das, zum einen, wie Gott die Welt gedacht hat und warum sie so ist, wie sie ist, denn sie ist in vielerlei Hinsicht eben nicht mehr so. Und darunter leiden wir alle. Und es passiert jeden Tag neu, dass wir Gott seine Güte nicht glauben, dass wir denken, er würde uns etwas vorenthalten mit seinen Geboten, dass wir unser Leben lieber selbst in die Hand nehmen, statt ihm zu vertrauen und von ihm abhängig sein zu wollen, weil wir denken, dann sind wir eben nicht gut versorgt, dass wir dem Versucher in uns und in der Welt mehr glauben als ihm, dass wir denken, wir wüssten es ja besser als er. Und genau das bringt uns um unsere Würde und um die Größe, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Genau das führt zu Grenzen und Verantwortungslosigkeit in unserer Welt, unter der wir alle leiden. Gott will uns befreien und uns unsere Würde wiederherstellen. Davon handelt dann die ganze weitere Bibel. Damit setzt er ein, Genesis 12, nach der Urgeschichte. Da macht er weiter mit Mose und er macht weiter, vor allen Dingen durchschlagend dann mit Jesus. Und darum geht es auch in diesem Jahr im Rahmen unseres Jahresthemas heraus aus der Knechtschaft hinein in die Königskinderkultur, die er uns schenken wird. Es gibt schon einen Vorgeschmack der Erlösung am Ende der Geschichte. Adam nannte seine Frau Eva Leben, denn sie würde die Mutter aller Lebendigen. Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie damit. Dann sprach Gott der Herr, seht, der Mensch ist geworden wie wir. Er erkennt Gut und Böse. Dass er jetzt nicht seine Hand ausstreckt und vom Baum des Lebens nimmt und davon isst und ewig lebt. Gott der Herr schickt ihm aus dem Garten von Eden weg, damit er den Ackerboden bestellte, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden die Cherubim auf und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie damit. Das ist ein Vorgeschmack der Opfer. In Römer 6 heißt es, Tod ist der Sünde Sold. Und tatsächlich werden sie ja hier sterblich. Vorher waren sie das nicht. Tod ist der Sünde Sold. Und es muss ein Tier sterben, damit sie gekleidet werden. Gott schlachtet Tiere, damit sie bekleidet werden mit Fellen. Jeder Mensch ein Tier, das sterben muss, damit der Mensch bekleidet wird. Wenn wir dann weiterlesen in der Bibel, geht es weiter mit den Opfern. Es ist immer im ganzen Alten Testament klar, Sünde kann nur getilgt werden durch ein Opfer. In dem Fall durch Tieropfer, Tiere werden geopfert. Irgendwann ist es dann ein Tier für ein ganzes Volk. Und Jesus wird dann dieses Opferlamm und stirbt für die ganze Welt ein für alle Mal. Danach braucht es keine Opfer mehr. Aber das Opfer ist immer Folge der Sünde, die Tod nach sich zieht. Dann lesen wir noch die erste messianische Verheißung. Ich setze Feindschaft zwischen dich und die Frau, das ist die Schlange und die Frau, zwischen deinen Wuchs und Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er tritt dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Christus Der Nachwuchs der Frau Maria wird der Schlange den Kopf zertreten, während sie ihm in die Ferse sticht. Das heißt, Jesus wird schwer verwundet durch die Schlange. Er muss sein Leben lassen für uns, aber er wird die Schlange durch sein Opfer unschädlich machen, sodass der Fluch aufgelöst ist. Eine erste messianische Verheißung, eine erste Verheißung auf Jesus. In Jesus dürfen wir uns wieder als sein Gegenüber erleben. In Jesus dürfen wir unsere Identität finden. Wir brauchen uns trotz unserer Sünde nicht mehr vor Jesus zu verstecken oder vor Gott. In Jesus können wir Arbeit und Elternschaft trotz Mühe und Schmerzen wieder als schön erleben. In Jesus können wir einander als Männer und Frauen ehren und achten und gemeinsam dem Auftrag Jesu nachkommen. In Jesus gewinnen wir ein Stück von dem zurück, was Gott mit unserer Welt und unserem Leben vorhat. Noch nicht vollkommen, aber angebrochen. Schon da, noch nicht vollendet. Sein Reich. Lasst uns beten.